Herzlich willkommen zu unserer neuesten Episode des Nice to Meet You Talks. Ich freue mich, dass ich heute bei mir Dr. Maxi Schmidt begrüßen darf. Sie ist VP und Principal Analyst bei Forrester und eine langjährige, erfahrene CX-Expertin. Und daher sprechen wir natürlich auch über Customer Experience, über Kundenwertschöpfung und einfach über das Thema, was Kunden wirklich wollen. Ich begrüße dich, liebe Maxi. Ich freue mich, dass du da bist heute.
Dankeschön, Maike. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das machen können zusammen.
Darf ich dich bitten, dass du dich einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern mal mit deinen eigenen Worten vorstellst? Was machst du? Wer bist du?
Klar, sehr gern. Also ich bin ursprünglich aus Deutschland, lebe jetzt in der Schweiz, bin sehr froh darüber und habe, was ich denke, den besten Job der Welt. Ich bin nämlich in dem Thema anwendungsbezogene Forschung zu CX unterwegs. Das heißt, es sind so zwei Sachen. Ich gucke in die Zukunft, wo geht denn das Thema hin? Und gleichzeitig darf ich CX-Verantwortliche begleiten, dass sie erfolgreicher werden in ihrem Job, ihre Unternehmen erfolgreicher machen. Und das ist eine tolle Kombination für mich.
Du wirst am 6. Juni am Swiss Customer Relations Forum auch einen Vortrag halten. Kannst du uns mal bitte skizzieren, worum es in dem Vortrag gehen wird?
Sehr gern. Ich freue mich schon super drauf. In dem Vortrag geht es darum, was ist eigentlich diese Mission, die sich Customer Experience Verantwortliche auf die Fahnen schreiben sollten. Das ist nämlich nicht über die Kundenbegeisterung oder sowas, sondern das ist Kundenwertschöpfung. Das heißt, dafür zu sorgen, dass alle im Unternehmen an einem Strang ziehen, dass die Kunden am Ende Wert finden in den Interaktionen mit dem Unternehmen und deswegen natürlich dann auch dem Unternehmen Wert bringen.
Wie schafft man so eine Kundenwertschöpfung? Wo setzt man an?
Das größte Problem mit der Kundenwertschöpfung ist auch was, wo ich denke, viele sehen das wahrscheinlich genauso, dass wir im Unternehmen erstmal relativ stark denken, dass das, was wir machen, inhärent schon mal einen Wert hat. Mhm. Zum Beispiel das Produkt, was wir haben, die Dienstleistung, das hat ja einen Wert und den liefere ich an die Kunden. Natürlich ist das nicht so. Wir wissen das ja. Die Wertschöpfung existiert nur im Kopf des Kunden. Das hat nicht inhärenten Wert. Der Wert ist nur das, was der Kunde dem zuschreibt. Mhm. Und dieses Umdenken müssen, denke ich, wir als Customer Experience Verantwortliche nicht so sehr leisten, aber das müssen wir im Unternehmen leisten, weil im Unternehmen natürlich die Leute sich sehr darauf fokussieren, was sie jeden Tag machen. Und das ist ein bisschen wie bei so einem IKEA-Regal, ne? Wenn man so ein IKEA-Regal kauft und dann baut man das zusammen mit Schweiß, Streit mit dem Partner und dann steht das Regal endlich, da denkt man, boah, ist das ein tolles Regal und kann gar nicht verstehen, dass wenn man das jetzt wieder abgeben möchte, keiner mehr Geld dafür bezahlen möchte, weil man selber denkt, das ist noch viel mehr wert, als man es gekauft hat. Und das ist diese Idee, dass wir haben so viel Blut und Schweiß und Aufregung in den Sachen, die wir machen als Produkte und Dienstleistungen, dass wir manchmal vergessen, dass sie keinen inhärenten Wert haben.
Mhm. Das ist ein persönlich aufgeladener Wert eigentlich viel mehr.
Genau. Und das kommt auch darauf an, was halt die Kunden wertschätzen. Und das ist dann die zweite Sache, wo ich denke auch, dass gerade Customer Experience Verantwortliche einen ganz, ganz tollen Ansatz für ihr Unternehmen bieten können, indem sie nämlich klarer machen, was Kunden eigentlich wertschätzen. Mhm. Und das jetzt zum Beispiel so Sachen wie, oh, das geht nur um den Preis, natürlich nicht stimmen, sondern ein Preis ist vielleicht ein Hygienefaktor, aber es sind ja noch ganz viele andere Dinge, die für den Kunden wertschöpfend sind, je nach Segment von Kunden. Mhm. Und die Insights, die Customer Experience verantwortlich haben, sind da perfekt natürlich, um das klarzustellen.
Mhm. Das heißt, es braucht eigentlich vielmehr auch einen Perspektivenwechsel, dieses nicht von inside out, sondern von outside in.
Genau, und zwar auch, Maike, das Lustige ist, dass dieser Perspektivenwechsel immer wieder erfolgen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich als selbst stilisierte Expertin für dieses Thema und sage, ihr anderen müsst euch doch mal wirklich, also ne, nicht dieses Inside-Out, sondern andersrum. Und ich weiß noch genau, wie ich darüber sprach. Und dann sprach ich, ja, wenn der Patient dann gesund werden möchte, dann macht er das und das. Und dachte ich so, ist doch kein Patient, ist doch ein Mensch. Also man muss sich immer selber wieder eigentlich überprüfen, ob man den Perspektivenwechsel immer noch macht oder ob man schon wieder in die alte Denke zurückgefallen ist. Selbst als CX-Verantwortlicher.
Du sagst, dass CX-Verantwortliche haben eigentlich eine sehr große Basis eigentlich, um daraus Wertschöpfung ziehen zu können. Was meinst du damit?
Also das Erste, es sind zwei Sachen. Das Erste sind die Insights, die haben über die Kunden, was die Kunden erwarten, was die Kunden gut finden, wie das Unternehmen im Moment läuft und so weiter. Mhm. Das Zweite ist natürlich das Haupttool, das Customer Experience-Verantwortliche oft benutzen, die Customer Journey. Mhm. Und dieser Customer-Journey-Ansatz ist ja, wenn man das richtig versteht, da kann man auch ganz kurz noch drüber reden, was ich damit meine, wenn man das richtig versteht, das perfekte Tool, um sich diesem Thema Wertschöpfung anzunähern. Mhm. Denn eine Journey ist ja nicht irgendwie ganz grob der Customer Lifecycle. Es wird zwar manchmal gesagt, die Kundenreise, die Kundenjourney, mhm. aber die Journey ist ja eigentlich der Pfad, den ein Kunde geht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und die Wahrnehmungen, die der Kunde auf diesem Pfad hat. Und das Ziel zu erreichen und auf dem Weg gute Wahrnehmungen zu haben, das ist das, was dem Wert schöpft.
Können wir vielleicht kurz da diese Definition einschieben? Customer Journey, Customer Lifecycle, in deinen Worten.
Also beides wichtige Konzepte, aber der Customer Lifecycle ist, das wird oft die Customer Journey oder die Kundenreise genannt, die fängt an mit, ich finde das raus, ich suche Informationen, ich entscheide mich, ich kaufe, ich nutze. Und oft endet es auch mit sowas wie Weiterempfehlung oder Weiterkauf. Das ist ein Modell, das aus Unternehmenssicht beschreibt, durch welche Phasen ein Kunde idealerweise durchgeht in der Beziehung mit dem Unternehmen. Ja. Das ist also nicht mal ein Customer Lifecycle, das ist eigentlich ein Customer Relationship Lifecycle. Ja. Wenn man sich das mal anguckt, übrigens gibt es da interessante Ansätze. Chiesi, eine Pharmafirma, die haben den Lifecycle des Arztes benutzt für ihr CX-Programm. Und da geht es wirklich um den Lifecycle des Arztes. Wenn die Arzt werden, ihre Praxis eröffnen, bis zu, wenn die Praxis wieder schließen. Das ist wirklich ein Lifecycle.
Ja.
Also das ist, und der Lifecycle ist wichtig, der hilft uns, als der hilft Unternehmen zu eine Einordnung. Die Journey befindet sich im Lifecycle. Also in jeder Lifecycle-Phase, manchmal auch übergreifend über verschiedene Lifecycle-Phasen, finden Journeys statt. Und diese Journeys haben zu tun mit den Zielen der Kunden. Es gibt ja große Ziele, wie zum Beispiel ein Haus kaufen, dann mittlere Ziele, ich möchte gerne eine Hypothek haben oder ein Darlehen für das Haus und dann vielleicht Mikroziele, ich muss jetzt für die mich bewerben für diese Hypothek.
Ja.
Und das alles sind Journeys, Makro-Journeys, Medium-Journeys oder sowas und Mikro-Journeys. Aber die haben alle ein konkretes Ziel des Kunden.
Und wie ich höre, es gibt sehr, sehr viele Journeys eigentlich, die CX-Verantwortlichen auch managen, erstmal verstehen müssen, kennen müssen und managen müssen.
Genau.
Wie setzt man da am besten an?
Also es ist sehr interessant, wenn man sich überlegt, dass der erste Schritt eigentlich ist, so ein Verständnis zu schaffen, auch im Unternehmen, was sind denn diese ganzen Journeys? Und ich hatte ja gerade schon vorhin von dem Lifecycle gesprochen. Das ist ein guter Ansatz. Es gibt noch einen anderen Ansatz und das ist ein gutes Beispiel von E.ON. Also kennt ja viele hier als die Utility-Firma, wie auch immer man das auf Deutsch sagt. Und E.ON hat geschaut, was sind denn eigentlich die Dinge, die Kunden machen, die mit uns zu tun haben. Und haben 9 große, wichtige Customer Journeys rausgefunden. Zum Beispiel, ich mache einen Vertrag mit E.ON, ich muss umziehen, ich bezahle meine Rechnung, ich habe ein Problem. Und das sind diese quasi 9 große Journeys. Und darunter sind immer noch mal detailliertere Journeys.
Okay.
Und so haben die dann angefangen zu sagen, was sind eigentlich die Journeys, die 90-80% der Interaktion und der Kundenziele abdecken? Und das ist der Rahmen, den sie benutzen zu ihrem Journey-Management-Ansatz.
Wie kann man solche Journeys, wenn man sie denn schon erstellt hat, wahrscheinlich haben das die meisten im Unternehmen bereits, auch eigentlich überprüfen und gegebenenfalls optimieren und anpassen?
Witzigerweise, lass uns mal eine Journey Map machen, ist ja oft so der Anspruch. Aber das ist, mein Eindruck ist, dass die Journeys sind ja immer da. Weil die Kunden ja immer irgendwelche Dinge versuchen zu erreichen und man ist halt beteiligt oder nicht. Was nicht da ist, ist dieser Journey Atlas, dieses größere Verständnis oder Journey Framework, wie man auch immer das nennen möchte. Ja. Und was dann noch nicht da ist, ist, welche Journeys ich eigentlich priorisiere, um mich drum zu kümmern. Und wenn man dann priorisierte Journeys hat, kann man sich überlegen, wie kann man die darstellen. Und da kann man natürlich ganz top-down mit so einem Journey-Mapping rangehen, wo man interne Stakeholder hat, bis zu dem, wo man wirklich datengetrieben, bottom-up, die Journeys darstellt, wie sie wirklich passieren bei Kunden. Und das hängt natürlich davon ab, was man für Daten hat, wie verbunden die miteinander sind und so weiter. Aber das sind die beiden Ansätze.
Jetzt ist natürlich die nächste Frage oder die nächste Herausforderung, die einige CX-Verantwortliche dann wiederum haben, ist, wie validiere ich diese? Oder nach oben hin gesehen, wie verkaufe ich sie intern, zu sagen, das, was ich mache, hat auch einen Wert?
Das ist interessant. Ich komme nochmal zu dem Thema E.ON zurück. Der Verantwortliche bei E.ON, der Keith Fletcher, ist ein richtig cooler Typ. Und der hat das halt so verkauft. Der hat gesagt, guck mal, wir haben zuerst die Journeys angepackt, die sehr wichtig für die unternehmerischen Ziele sind, die an Sachen anknüpfen, die das Board interessiert, also den Vorstand. Und da ist zum Beispiel die IP-Journey, also ich bezahle meine Rechnung, das ist wie die ihren Umsatz reinbekommen.
Ja.
Und aber auch die I-Join-Journey, weil das ist ja quasi der Vertrieb. ja. wieder. Ne? Und da ist es das Versprechen des Umsatzes und später der Umsatz. Und da so haben sie angefangen und hatten da Buy-in. Das ist eben auch das, wenn man das nach oben verkaufen möchte, ist es sehr, sehr clever, mit einer Journey anzufangen, die auch für den unternehmerischen Erfolg direkt wichtig ist. Und dann kann man sich weiter vorarbeiten. Kaixa Bank zum Beispiel, die haben angefangen mit Journeys, die ganz direkt die Profit- und Loss-Statement beeinflussen und haben sich dann langsam vorgearbeitet zu anderen Journeys, die auch wichtig waren, aber wo der Zusammenhang zu dem Profit- und Loss-Statement weniger gut zu zeigen war.
Das ist so ein bisschen auch, oder klingt wie der Weg oder die Möglichkeit, die Türöffnung für die CX-Verantwortlichen in die anderen Abteilungen herein. Also dieses tatsächlich, wie positioniere ich das Thema intern, indem ich meine Journeys oder meine Maßnahmen, meine Projekte mit denen abgleiche, die eigentlich im Unternehmen übergreifend oder prioritär behandelt werden. Geht es so ein bisschen in die Richtung, dass man eigentlich die Zusammenarbeit dann damit auch und die gemeinsamen Ziele eigentlich voransetzt?
Journeys sind ja auch ein Tool, um die Zusammenarbeit zu schaffen. Allerdings ist es so, dass wir zwei verschiedene Ansätze sehen. Der erste Ansatz ist über ein Problem, quasi Pain. Das Unternehmen hat ein Problem mit irgendwas, Ineffizienz. E.ON, darf ich kurz zurückkommen wieder dazu, zum Beispiel, die hatten die Kostenprobleme, die haben einfach ineffiziente Journeys gehabt. Und da war deswegen relativ bald der Buy-in, da muss man was mitmachen. Oder das andere Seite ist halt das Versprechen oder irgendeine Ambition, die man hat. Wenn man zum Beispiel sich im Wettbewerb differenzieren möchte. Und so kann man sagen, okay, ich habe hier eine Journey, die möchte ich verbessern, weil es ein Painpunkt ist. Oder weil es vielleicht eine Ambition schafft, die Strategie des Unternehmens unterstützt. Und das kann man intern machen. Aber wir müssen uns als CX-Verantwortliche sehr gut überlegen, wo wir anfangen. Es gibt ja auch Journeys, die quasi gar nicht bereichsübergreifend sind. Nämlich diese Mikro-Journeys. Da geht es vielleicht darum, wie ich jetzt ganz konkret mich bewerbe auf ein Darlehen. Das ist eine relativ kleine Journey. Und da gibt es die großen Journeys, da geht es der ganze Hauskauf zum Beispiel. Wie bin ich als Bank beim Hauskauf mit drin? Und je nachdem, was man für ein Buy-in hat, auch von den Führungskräften, kann man natürlich mit größeren Journeys anfangen oder man bleibt bei kleineren Journeys, beweist, was man macht, kommt ins Doing, wie jetzt wir auch so gern so sagen, und kann dann Leute intern überzeugen.
Du sagst gerade, man beweist, was man macht. Wie beweist man es denn? Das klingt so ein bisschen wie habe ich irgendwelche Kennzahlen, Metriken, um das dann auch nach oben hin zu beweisen?
Die Metriken sind ja für viele Leute sehr interessant, für viele Unternehmen sehr interessant, auch gerade für deutsche Unternehmen. Gerade in deutschen Unternehmen höre ich sehr oft den Spruch, wir sind ja ein sehr datengetriebenes Unternehmen oder ein metrikgetriebenes Unternehmen. Deswegen ist meines Erachtens die Messbarkeit der Journeys ein Schritt, Leute dazu zu bringen, dass sie Interesse zeigen. Kann ich also messbar machen, ob die gewisse Journey, um die es geht, ob die erfolgreich ist? Und zwar erfolgreich für uns als Unternehmen und erfolgreich für den Kunden, wo wir wieder beim Thema Kundenwertschöpfung sind. Das ist der Ansatz. Was daran aber schwierig ist, ist, dass man natürlich den Erfolg einer Journey relativ klar auf die Journey beziehen muss. Wenn ich jetzt, sag ich mal, eine Onboarding-Journey für einen neuen Kunden. By the way, Onboarding-Journey ist schon mal super Inside-Out, ne?
Ja.
Eine Kennenlern-Journey für den Kunden, wo das Unternehmen kennenlernen darf. Ja. Wenn ich die jetzt nehme, ist das Ziel nicht, dass sich mein Umsatz erhöht. Ganz hohes Ziel. Das Ziel ist, dass die Kunden nach der Onboarding-Journey sich klar sind, was eigentlich sie machen müssen, um das meiste aus dem Produkt oder der Dienstleistung zu machen, die sie gekauft haben. Und dass wir einen Kunden haben, der zum Beispiel mit uns anfängt, Daten zu teilen, der anfängt, mehr Produkte zu nutzen, der vielleicht, wenn man auf den Bankbereich geht, der in 3 Monaten vielleicht sagt, naja, mein Gehalt, jetzt mal auf die neue Bank. Also es geht darum, sehr spezifisch den Erfolg der Journey zu definieren. Natürlich orientiert an den großen Unternehmenszielen, aber spezifisch für die Journey zu definieren.
Das heißt, die Ziele müssen klarer formuliert sein.
Das ist mir oft auch aufgefallen, wenn man so Journey Maps anschaut, gerade aus dem CX-Bereich, dass oft, was darauf fehlt, eigentlich die Ziele sind. Und selbst die Kundenziele, Unternehmensziele, Kundenziele. Und warum das oft fehlt, meine Vermutung, ist, dass man einfach denkt, das ist ja logisch. Aber wenn man halt versucht, dann eine Metrik zu definieren, dann braucht man die Disziplin, dass man auch mal schreibt, was ist denn jetzt ganz, ganz konkret der Erfolg? Denn ohne Konkretisierung keine Metriken.
Das ging jetzt für mich, wenn ich so ein bisschen dir zuhöre, auch doch als eine sehr komplexe Herausforderung für den CX-Verantwortlichen. Einerseits hat er diese Mikro-Journeys, von denen wir gesprochen haben. Dann hat er die Makro-Journeys, wo er auch das Buy-in braucht. Gibt's von deiner Seite so ein bisschen Orientierung oder wie kommt man in diesem ganzen Dschungel denn dann auch überhaupt zurecht? Also wie kann man anfangen? Leg mal klein, Schritt für Schritt und zeigen, was kann ich optimieren und erreichen, um's Bein zu holen? Oder starte ich direkt mit dem großen Makroprojekt?
Das kommt total drauf an, was man kann. Wie groß das Team ist, was man für ein Gehör hat im Vorstand, wie der Vorstand drauf ist.
Ja.
In vielen Unternehmen wird ja gesagt, wir wollen kundenzentriert sein, aber die, sag ich mal so, das Verhalten der Geschäftsführung ist nicht immer so. Das Wichtigste ist, dass man was anpackt, was man schaffen kann. Denn sonst kommt man so rüber wie der Typ, der jetzt reinkommt und sagt, oh, wir müssen alles andere machen, Customer Journeys, bla bla bla, Framework, bla bla bla, und nach 2 Jahren ist nichts passiert. Und da muss jetzt jeder selber ein bisschen gucken, wie viel kann ich anpacken. Zum Beispiel, man hat ja die Wichtigkeit der Journey und auch die Umsetzbarkeit. Und da gibt es so ein paar Sachen, die man sich rannehmen kann. Da könnte auch jeder einfach die Journeys, die einem vorschweben, mal kurz danach beurteilen. Die Wichtigkeit, logisch, für den Kunden, fürs Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiter und Partner. Gerade wenn das Unternehmen sehr auf Mitarbeiterkultur zählt. Und dann ist das Thema, ist diese Journey eine Journey, die andere beeinflusst? Wenn ich zum Beispiel weiß, Passwort Reset, das kommt ja, oder Authentifizierung, kommt ja in jeder Journey fast vor.
Ja.
Das heißt, das ist eine Journey, die zwar sehr klein klingt und unwichtig klingt, die aber unheimlich große Reichweite hat über die ganzen Experiences.
Ja.
Das Thema und dann auch das Thema Differenzierung. Es gibt bestimmte Sachen, mit denen kann man als Unternehmen, muss man einfach gut sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Autovermieter die Journey in der Autovermietung, wenn das schlecht läuft, dann habe ich echt ein Problem. Wenn ich als Digitalbank es nicht leicht mache, da meinen Kontostand abzugucken, habe ich ein Problem. Also da geht es darum.
Ja.
Das ist jetzt der Impact. Also Kunde, Erfolg für das Unternehmen, Mitarbeiter, Impact auf andere Journeys und Marke. Und dann die Feasibility. Und die Feasibility, da geht es um die interne Awareness von anderen und was für Unterstützung man bekommt. Da geht es aber auch um so Themen wie, was für organisationale Ressourcen haben wir eigentlich? Ist gerade jeder auf Sparkurs oder gibt es irgendwelche Pötte, wo man rein kann? Und da ist auch das Thema, was kann ich als CX-Team eigentlich? Wie sehr kann ich denn überhaupt Stakeholder managen? Wie viel kann ich denn mit Leuten auf einer Geschäftsführungsebene reden? Kann ich das oder kann ich das nicht? Das muss man sich dann auch ernsthaft selber fragen. Und so kommt man so ein bisschen auf die, und das Thema Messung und Komplexität, und so kommt man so ein bisschen auf eine Idee, welche Journeys sich gut anbieten würden für das eigene Unternehmen, die eigene Situation, sodass man möglichst auch einen Karriereerfolg mitnehmen kann.
Diese Erfolgserlebnisse sind natürlich wichtig, zum einen natürlich für den CX-Verantwortlichen, aber auch um dieses Thema zu positionieren im Unternehmen. Daher würde ich gerne auf diese Kennzahlen nochmal zurückkommen. Ich habe neulich im Vortrag gehört, dass es wird häufig in Unternehmen anders gefragt. Der NPS-Wert wird gemessen, du hast diese Kundenzufriedenheitsumfrage. Und dann meinte jemand, aber es gibt eigentlich effektiv keinen strategischen CX-Wert, der gemessen wird im Unternehmen, der wirklich auch in der Leadership-Ebene wirklich wie im Report jeden Tag oder jede Woche mit vorgelegt wird, um zu sagen, wie kundenzentriert sind wir, wie erfolgreich ist das? Kannst du dazu was sagen? Welche Kennzahlen sind sinnvoll? Gibt es Kennzahlen, die tatsächlich falsch oder fehlenderweise nicht gemessen werden?
Also mal vielleicht von den Daten ausgehend. Ja. Wir haben in der letzten Zeit eine Umfrage gemacht unter Leuten, die CX-Metriken im Unternehmen verantworten. Das war das Voice of Customer Programm oder das CX-Metrik-Programm oder Messprogramm. Und ganz überraschenderweise, Scherz, ist bei der Frage, was ist die Metrik, die eure Führungskräfte benutzen auf der höchsten Ebene, um den Erfolg von Customer Experience zu messen, war das erste NPS. Ist nicht besonders aufregend. Das zweite war Zufriedenheit. Das dritte war interessanterweise Umsatz.
Aha.
Dann kam Ease, also einfach, Simplizität. Und dann kam die Anzahl der Beschwerden. Und man kann jetzt nun wirklich nicht sagen, dass, also man muss wirklich sagen, dass NPS so oft gemessen wird, so oft auch in Jahresberichten mit drin steht. Ja. Also ich würde sagen, da gibt es schon eine Kennzahl, die Leute benutzen. Ob es die richtige Kennzahl ist, müssen wir jetzt keine Diskussion haben. Das ist eine langweilige Diskussion, die wir nicht immer wieder haben müssen.
Ja.
Aber die, Entschuldigung, nicht langweilig, aber es ist einfach, diese höchste Kennzahl ist eigentlich mehr ein Kommunikationstool. Man muss die eigentliche Arbeit da reinstecken, das gut umzusetzen und drunter dann einen Metriken aufzubauen, zum Beispiel eben für Journeys, damit man steuern kann. Die obere Kennzahl, die ist im Jahresbericht, aber im Endeffekt muss man die Arbeit Das sind 10% der Arbeit. Der Rest steckt man in die Messarchitektur unten drunter.
Hast du da Ideen oder Ansätze, was vielleicht auch fehlt oder was brauchst du noch? Was sind so Kennzahlen, die dann auch oben verstanden werden, oder?
Also wir würden bei Forrester würden wir sagen, die Kennzahl, die oben verstanden wird, sind Euro oder Franken oder Dollar. Ja. Das ist aber oft ein Lagging Indicator. Das ist also schwierig zu machen. Ne?
Ja.
Und NPS wird definitiv verstanden, wird auch oft gefordert.
Ja.
Oft ist das Problem eigentlich als Customer Experience Verantwortlicher, dass man NPS vor die Nase gesetzt bekommt, weil sich das jemand so überlegt hat in der Führungsetage. Mhm. Was aber auch jetzt, was ich öfter sehe, wiederkommt, ein bisschen mehr kommt, ist das Thema Einfachheit, weil wir es ja doch unseren Kunden sehr schwer machen oft.
Mhm.
Und was ich eine ganz interessante Sache finde, die ich bei ein paar Unternehmen beobachten kann, wenn die schon relativ reif sind quasi in dem ganzen Customer Experience-Thema, wenn die schon eine Vision oder ein Versprechen haben, wie die Experience sein soll, dass sie dann sagen, ja Mai, warum messen wir das nicht eigentlich? Also zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen gern, dass die Kunden finden, wir sind persönlich und einfach zu arbeiten und proaktiv, dann lass uns das doch messen. Warum nehmen wir denn irgendeine große Kennzahl wie wir jetzt zufrieden oder NPS, sondern lass uns das direkt messen. Oder, und das ist auch ein konkretes Beispiel, dass es ein bisschen geschärft wird. Zum Beispiel habe ich jetzt Porsche präsentieren sehen, ganz interessant, die seit langer Zeit die Zufriedenheit gemessen haben. Und dann hat aber der Vorstand gesagt, naja, aber Zufriedenheit, mei, das ist ja nicht das, was wir wollen. Also ich mache mal den Akzent, der kam nicht vom Vorstand, der war von mir. Das ist doch gar nicht das, was wir eigentlich, worauf wir abzielen. Und dass die dann angefangen haben zu sagen, wie können wir denn Begeisterung messen? Aber nicht Begeisterung im Sinne von, bist du begeistert, sondern Begeisterung im Sinne von, erfülle ich die Erwartungen, die du hast? Oder versage ich? Oder übererfülle ich die Erwartungen?
Okay.
Wo dann gemessen werden kann, ob man Erwartungen übererfüllt. Was natürlich eine ganz, ganz krasse Messleiste ist, weil jedes Mal, wenn man eine Erfahrung hat, man die Erwartungen neu justiert.
Genau.
Das heißt, jedes Mal die Erfahrung zu überzuerfüllen ist ja wirklich, also das ist echt Respekt. Aber das sind so Ansätze, wo Unternehmen jetzt anfangen zu sagen, ich habe entweder ein bestimmtes Promise oder ein bestimmtes Markenverständnis, das messe ich anders.
Du sprichst gerade sehr viele Themen an, Einzel. Ich würde gerne doch nochmal einen Schritt zurückgeben auch. Du hast nämlich auch die Unternehmenskultur angesprochen. Also viele Unternehmen sagen von sich, wir sind kundenzentriert. Ob das dann immer so ist, sei dahingestellt. Ich habe in einer Studie gelesen, dass eines der, sagen wir mal so, größten Herausforderungen oder sagen wir über die Jahre konstantesten Herausforderungen, warum CX-Verantwortliche sagen, dass ihre, ja, wie erfolgreich die Umsetzung ist oder woran es hakt, liegt an der Unternehmenskultur. Kannst du vielleicht aus deiner Erfahrung heraus dazu was sagen? Warum tut sich Unternehmenskultur so schwer damit, kundenzentriert zu sein?
Also wir haben, ich würde sagen, drei Sachen, okay?
No.
IKEA-Regal, was ich schon vorhin, der Effekt, dass man, wenn man sehr viel Arbeit in irgendwas steckt, man vergisst die anderen. Man denkt an sich selber, das ist normal. Wie halt auch jetzt zum Beispiel, ne? Ich denke an mich, ich denke, wie aufregend das ist, mit dir hier zu sein, das ist mein Leben, du bist aber nur so ein kleiner Teil davon. Und für dich ist es genauso. Du gehst dann nach Hause und ich bin nur so ein kleiner Teil davon. Also das ist einfach menschlich, normal.
Ja.
Also der IKEA-Regal-Effekt ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir einfach sehr viel auch aus den Verhaltensweisen von unseren, sag ich mal, Vorgesetzten ableiten. Das ist wie wenn man Eltern ist, wenn man dem Kind sagt, bitte schrei andere nicht an, aber man schreit's an. Jetzt schrei mal auf anzuschreien, das kann aber gar nicht sein. Dann lernt das Kind nicht die Worte, die man sagt, sondern es lernt, dass Anschreien okay ist. Und so funktioniert das im Unternehmen auch. Wenn Führungskräfte sagen, es ist wichtig, dass wir kundenzentriert sind, aber jetzt wird doch wieder die Schmidt befördert, die schon wieder irgendwas gemacht hat, und was aber nicht kundenzentriert war. Oder jetzt wird ein Projekt durchgedrückt, wo wir eigentlich zuerst Anzeichen haben, dass Kunden das schlecht finden. Dann lernt man, aha, okay, so läuft's hier wirklich. Und das Dritte, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass wir aus der, ich würde sagen, auch gerade aus der, ich sag mal, aus der Lehre, vielleicht auch aus der, aus dem MBA-Programmen, wie auch Leute lernen, in der Wirtschaft zu arbeiten, dass es da so einige Sachen gibt, die eben eingeimpft werden. Zum Beispiel, naja, Angestellte sind ja eigentlich so, du gibst dir Geld, um das zu machen, dann machen sie das. Gibst dir Geld, um was anderes zu machen, machst du das. Also Bonus und Steuern und alles über irgendwie, über dieses Knüpfen eines Ziels ans Gehalt, da kann man Leute steuern, die Leute müssen gesteuert werden. Und das ist im Thema Customer Experience ein schwieriges Thema, weil Customer Experience oft keine Aufgabe ist, wie Toasts zu buttern, sondern Customer Experience erfordert Kreativität, das erfordert, dass man auch mal vielleicht was anders macht, als es in den Regeln steht. Und das ist halt sehr, sehr schwer durch diese Anreizsysteme umzusetzen, die jetzt nur einen Bonus an irgendwelche Kennzahlen knüpfen.
Du sprichst auf der einen Seite tatsächlich die Vorbildfunktion der Manager an, der Leader, und auf der anderen Seite das Thema der Wertschätzung. Ich glaube, die Wertschätzung ist auch tatsächlich noch ein wichtiger Punkt, der häufig im Unternehmen vielleicht vergessen wird.
Ja, und da passiert auch was Witziges, wenn wir wieder zurück zu Metriken kommen. Es wird ja oft gesagt, ne? Ja, you can't manage what you can't measure. Ja, ja, fein, total. Ne? Das Problem ist eigentlich, dass wenn man es einmal misst, wird es vielleicht sogar schwieriger zu managen, weil dann natürlich, wenn einmal eine Zahl ein Ziel bekommt, ist kein guter Messwert mehr. Also das ist ja, es gibt ja dieses Gotthard's Law, when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure, weil dann natürlich alles Mögliche passiert. Aber was ich interessant finde, eigentlich ist nicht der Spruch, was man nicht misst, kann man nicht managen, sondern der Spruch, was man misst, wird wertgeschätzt. Und man kann an den Metriken im Unternehmen relativ gut sehen, was wertgeschätzt wird. Und jetzt zum Beispiel, gehen wir wieder zurück zum Bonus. Wenn wir Bonus haben, der auf Customer Experience Metriken aufsetzt, ist das was? 10% vom Bonus? 20% vom Bonus? Das heißt quasi, statt das Signal zu senden, dass CX wichtig ist, sende ich eigentlich das Signal, es ist nicht so wichtig wie anderes.
Genau.
Und das finde ich das Interessante. Und als CX-Verantwortliche würde ich voll empfehlen, also da kann man direkt heute anfangen, mal die Metriken im Unternehmen auseinanderzunehmen, die eigentlich quasi vielleicht ganz unschuldig daherkommen, aber eigentlich nicht kundenzentrisch sind. Aber zuerst mal zu sagen, welche Metriken sind denn die Metriken, die im Unternehmen ständig kommuniziert werden, in Townhalls, in
generell,
Berichten,
ja.
die aber eigentlich inhärent gar nicht kundenzentriert sind.
Ja.
Ein Beispiel aus dem Bereich Lastwagen. Da haben wir mit der Firma zusammengearbeitet in Amerika. Und die hatten so die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für Lastwagen, war eine Metrik.
Ja.
Und wurde überall draufgeschrieben, 99%, grün, super toll. Und die Kunden gaben aber Feedback, naja, also Mensch, immer diese Teile, die sind nie da, das ist total nervig. Ne? Zuerst haben natürlich die Leute mit den Verfügbarkeitsdaten gesagt, naja, die Kundenzufriedenheitsbefragungen, das Kundenfeedback ist falsch, ist ja logisch, ne? Und dann haben sie aber mal geguckt, was ist denn eigentlich dahinter, und haben festgestellt, dass die Verfügbarkeit, die ausgerechnet wurde, komplett aggregiert war über das gesamte Produktportfolio. Die Kunden, die aber wirklich wichtig waren, die diese neuen Lastwagen gekauft haben, die haben ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit der Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Und was man dann gezeigt hat, wir haben mal diese operative Metrik, Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Aber wenn die kundenzentriert sein soll, dann müssen wir das runterbrechen auf bestimmte Segmente. Das war ja ein Riesen-Learning.
Ja.
Und das meine ich damit. Also zuerst mal anzufangen, die Metriken zu nehmen, die inhärent eigentlich uns in die falsche Richtung führen, wenn es zum Thema Kundenzentrierung kommt.
Also CX-Verantwortlichen sozusagen den Tipp geben, schaut euch diese Metriken an, die im Unternehmen existieren, und kommt mit eurem Kunden Blick darauf.
Genau, und dann muss man gucken, was man da, also ob man jetzt sehr deutsch rangeht und sagt, das ist alles falsch, oder ob man ein bisschen charmanter ist, aber dass man durch kleine Geschichten das zeigt, welche Metriken falsch sind, wie man sie verändern würde.
Ich kann mir allerdings vorstellen, oder ist jetzt mal eine Behauptung, Gegenbehauptung, dass wenn du natürlich an diese good old Metriken dran gehst, die jetzt im Unternehmen gesetzt sind und an die man sich gewöhnt haben, oder wie in deinem Beispiel tatsächlich auch eigentlich eine positive Zahl herauskam, wenn man an denen nun fängt zu rütteln, dass da natürlich dann die Führungsebene weniger happy ist.
Genau, das ist wieder das, was wir meinten, ne? Das ist die Vorbildfunktion, wenn dann die Führungsebene sagt, oh mei, können wir das vielleicht nochmal irgendwie, egal.
Ja.
Dann weiß man vielleicht sogar tendenziell, man hat noch ein bisschen Strecke zum Kämpfen, noch zum Überzeugen, aber irgendwann muss man vielleicht auch die Konsequenz ziehen und sagen, das ist jetzt vielleicht kein Unternehmen, wo ich arbeiten möchte.
Genau.
Aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Prüfstand. Natürlich sprechen wir jetzt davon, dass man das clever aufzieht, dass man Leute nicht vor den Kopf stößt und sowas setzt sich jetzt alles voraus, ne? Dass man das auf eine Art macht, wo man sagen kann, also wenn wir wirklich kundenzentriert sein wollen, dann müssen wir uns diese Metriken angucken. Aber dann natürlich nicht sagen, die Metrik ist schlecht, sondern die Metrik ist gut bisher gewesen. Durch unsere jetzigen Erkenntnisse haben wir festgestellt, dass wir an der Metrik was schrauben müssen oder eine Metrik hinzufügen müssen, um dass die wirklich gut uns hilft, kundenzentrierter zu werden. Das ist ja eine ganz andere Botschaft, ne?
Ja. Also eigentlich zwar eine Herausforderung, aber die Möglichkeit, um auch das Buy-in der anderen Abteilungen und aller der Leader zu bekommen.
Genau.
In einem anderen Vortrag fand ich auch sehr spannend, wurde angeschaut, wie tatsächlich mittlerweile große Unternehmen und unsere, wie man sie alle kennt, die großen fünf sozusagen, USA und China, herangehen und wie sie schauen, dass eigentlich das Unternehmen oder das Produkt oder das Service in den Lifestyle und der Customer Experience des Kunden passt. Also die Frage nach, kaufe ich die Bohrmaschine, weil ich jetzt die Bohrmaschine so toll finde oder eigentlich, weil ich so begabt bin und künstlerisch tatsächlich mich um eigentlich was ganz anderes kümmere, wo die Bohrmaschine nur ein Mini-Mini-Teil ist. Ist es eine kulturelle Sache? Auch hier vielleicht in Europa müssen wir da umdenken oder wie schafft man diesen Spagat hin zu sagen, zu sehen, wie passe ich in den Lifestyle meines Kunden mit meinem Unternehmen, mit meinem Produkt und meinem Service?
Das ist eigentlich das, was sich jeder im Unternehmen jeden Tag fragen müsste. Mhm. Versuchen wir, die Kunden in unser Unternehmen einzubeziehen. Mhm. Wir machen Onboarding, wir bringen ihnen bei, wie man mit uns, uns interagiert, wie was funktioniert und so weiter. Wir bringen ihnen die Produktbenefits bei. Oder können wir uns als Unternehmen in das Leben unserer Kunden eingliedern? Mhm. Und das ist, ich würde sagen, für Deutsche vielleicht, ich sag mal für Deutsche, ne, weil ich darf Witze über Deutsche machen, weil ich selber Deutsche bin. Mhm. Für Deutsche manchmal schwieriger, weil das eine sehr ingenieurgetriebene Kultur ist. Mhm. Aber man sieht jetzt, ich bin ja nicht die Einzige, darüber spricht, dass man sich in das Leben der Kunden eingliedern soll. Es gibt auch den Manfred Bruhn, der hat ja in der Schweiz eine tolle Unternehmensberatung. Es gibt in der akademischen, in Finnland und in Schweden Leute, die darüber sprechen. Also es gibt so eine ganze, irgendwie einen Wandel, habe ich das Gefühl, wo Leute aus verschiedensten Ecken zu der Schlussfolgerung kommen und dann überlegen, wie kann man das Unternehmen helfen, das besser zu machen. Mhm. Und da gibt es jetzt, würde ich mal sagen, weil du auch gerade von China und Amerika und Deutschland gesprochen hast, gibt es eigentlich in allen Regionen richtig gute Beispiele dafür. In China zum Beispiel Haier als Unternehmen, was ja so für weiße Ware, Kühlschränke, Waschmaschinen und so bekannt ist, die haben komplett ihr Unternehmen umgestellt zu Micro-Enterprises. Die Micro-Enterprises sind dafür da, einen ganz bestimmten Kundennutzen zu versuchen, zu erzeugen beim Kunden oder dem Kunden dabei zu helfen und damit auch einen ganz bestimmten Unternehmensnutzen zu erzeugen. Die sind halt genau darum gestrickt. Es gibt auch in Deutschland jetzt diese Bewegung, wenn man sich anguckt, zum Beispiel der Siemens Accelerator, die jetzt da versuchen zu sagen, okay, es geht eigentlich darum, dem Kunden zu helfen, zu orchestrieren, die ganzen Personen, Unternehmen, Institutionen, mit denen du als Kunde zusammenarbeiten musst, um irgendwas zu erreichen, dir dabei zu helfen. Und das ganze Thema gibt es auch in den USA. Also ich bin da total optimistisch auch und ich finde das eine ganz, ganz spannende Zeit, das zu begleiten und zu schauen, wie wir das besser hinkriegen können.
Impliziert es nicht aber auch, dass Unternehmen dann eigentlich als Teil eines Ökosystems um den Kunden herum eigentlich eingebunden sind und nicht mehr das Zentrum?
Ja, es tut's. Ich habe auch darüber geforscht, angewandte Forschung zu diesem Thema. Ökosystem ist ja auch ein Begriff, der sehr stark verwendet wird und aber oft auch auf eine Art verwendet wird, wo trotzdem das Unternehmen noch das Zentrum ist. Wenn man mal guckt im Internet, Bilder von Ökosystemen haben manchmal den Kunden im Mittelpunkt, manchmal aber das Unternehmen. Da geht es dann irgendwie um die adjacent Innovation oder mit wem man partnern kann. Ich spreche deswegen lieber von dem Kundenwertnetzwerk oder Kundenwertschöpfungsnetzwerk, wo der Kunde in der Mitte steht und drumherum sind all die Personen, Organisationen, Institutionen, mit denen der Kunde zusammenarbeitet. Zum Beispiel Mobilität. Ja? Wenn ich ein Auto kaufen möchte, mache ich das natürlich mit dem Autohändler. Und der Autohändler denkt, der ist der Wichtigste da. Aber ich habe ja auch die Bank mit der Finanzierung, ich habe auch die Versicherung, ich habe auch meine Freunde, ich habe vielleicht auch den ADAC an Bord, wenn ich in Deutschland bin. Das gibt ganz verschiedene Leute, mit denen ich da interagiere, um mein Ziel zu erreichen. Und jetzt als Unternehmen ist es natürlich die Frage, kann ich es schaffen, ein Ökosystem oder ein Value Network, Wertnetzwerk zu kreieren, das Kunden, wirklich die Kunden im Mittelpunkt behält.
Da fällt mir gerade ein aktuelles Beispiel zu ein und damit auch die nächste Frage eigentlich. Ich habe gestern gelesen, dass es eine Veränderung gab in der Schweizer Top-Liste 2024 der beliebtesten Unternehmen. Es ist nicht mehr ein Zweifel.
Sprüngles runter.
Ja, genau. Und Zweifelchips. Sondern neu in der Liste und direkt auf Platz 1 ist Twint.
Ja.
Ist das auch ein Beispiel einfach, was du sagtest in puncto vorher die Simplifizierung, Vereinfachung? Also es passt in diesen Alltag und den Lifestyle des Kunden und die Möglichkeiten, die ich damit habe. Tatsächlich, Twint macht ja mehr als nur, ich kann bezahlen.
Aber das ist das Interessante, ne? Twint, ich weiß nicht, ob sie es versuchen, ich habe mit denen noch nicht gesprochen, aber Twint ist keine Super-App, die jetzt alles kann. Sondern die haben überlegt, was ist das Kundenanliegen? Das Kundenanliegen ist bezahlen im Laden. Das Kundenanliegen ist an Freunde oder andere Geld überweisen können. Das Kundenanliegen ist parken. Und wenn ich in die App reingehe, sind diese Sachen ganz, ganz obendrauf. Die haben das nicht überladen, im Moment noch zumindest, mit anderen Dingen im quasi in diesem, wir müssen jetzt wachsen und neue Sachen anbieten. Ja. Die haben es nicht überladen. Und das ist super clever. Ich benutze Twint jeden Tag 3-mal. Mhm. Ja. Aber wenn man sich mal überlegt, als Gegenbeispiel, es gab mal so eine Welle, da haben viele Versicherungen, gerade so Haushaltsratversicherung, sowas in der Richtung, haben gesagt, ja, wir können nicht nur eine Versicherung, wir helfen dir auch mit so einer extra Funktionalität, wo du ein Inventar machen kannst in deinem Haus, falls was passiert. Ne? Klingt ja eigentlich toll, aber das war nichts, was die Kunden wollten von den Versicherungen. Diese Apps und diese Funktionalitäten sind mit der Zeit alle wieder eingestellt worden. Mhm. Es gibt jetzt Apps, die das selbst machen, also unabhängige Apps, aber die Kunden wollten nicht auch noch bei ihrer Versicherung das Inventar machen, weil sie nämlich dachten, in einem Jahr, da wechsle ich sowieso die Versicherung, deswegen will ich das nicht. Mhm. Also Twint hat im Moment herausgefunden, was wollen Kunden damit machen und hat es angeboten, es ist super einfach zu benutzen, statt das so zu überladen und zu versuchen, das Zentrum zu sein. Und das ist das, was ich meinte. Twint versucht im Moment nicht, das Zentrum meines Lebens zu sein, es versucht einen ganz bestimmten Teil meines Lebens zu orchestrieren für mich. Genau. Und das macht es für mich toll. Mhm. Und wie die Studie zeigt von der GfK, auch für andere. Ja.
Genau, also es geht tatsächlich diese Simplifizierung und tatsächlich, der Kunde hat ein Problem und ich löse es.
Genau. Und das ist, wenn wir mal ganz kurz zu diesem Wertnetzwerk, oder vielleicht sage ich mal Value Network, das ist nicht so lange als Kundenwertschöpfungsnetzwerk, in diesem Value Network, wenn ich mir überlege, der Kunde ist in der Mitte, ich bin ein Teil dessen und vielleicht manchmal nicht mal das. Zuerst muss ich mir also das Recht erarbeiten, dass ich ein Teil dieses Netzwerks bin, dass der Kunde, wenn er das nächste Mal zum Beispiel eine Bank oder eine Autovermietung braucht, zu mir kommt. Mhm. Und dann kann ich darüber nachdenken, habe ich denn die Fähigkeiten, die Technologie, habe ich die Marke, dass ich noch mehr machen kann. Mhm. Da gibt es ein ganz tolles Beispiel aus Kolumbien. Mal ein bisschen auch mal raus, ne, aus Europa. In Kolumbien gibt es Bank Colombia. Und die Bank Colombia hat sich überlegt, da kann ich mehr machen. Die haben also 3 quasi Value Networks orchestriert. Mhm. Das eine ist Mobilität, das andere ist Housing, also Wohnen. Mhm. Und das dritte ist Everyday Spending. Mhm. Machen da mit Partnern zusammen was, dass man zum Beispiel jetzt auf die Bank Colombia Seite gehen kann. Und auf der Bank Colombia Seite kann man ein Auto kaufen. Mhm. Man kann das Auto versichern.
Ja.
Man kann noch mehr machen. So was Ähnliches macht auch die DBS in Singapur. Mhm. Aber die haben sich eben vorher das Vertrauen der Kunden erarbeitet, indem sie gezeigt haben, wir helfen euch, Wert zu kreieren als Kunden. Wir co-kreieren mit euch Wert. Wir stellen sicher, dass ihr Wert habt, wenn ihr mit uns interagiert.
Mhm. Wichtiges Wort, Vertrauen. In unseren Zeiten heutzutage natürlich, wo wir alle jetzt von KI, Generative AI sprechen, auch ein großer Stellenwert wahrscheinlich, den jetzt gerade CX-Verantwortliche nochmal gesondert vielleicht mit aufnehmen müssen. Hast du dazu noch Erfahrungen oder was sind deine Eindrücke? Wo stehen wir da in der?
Also wir kennen das ja aus dem eigenen Leben, das Vertrauen aufzubauen dauert lang, das Vertrauen zu zerstören geht schnell. Mhm. Vertrauen ist aber ein sehr, sehr großer Begriff. Bei Forrester haben wir versucht, das ein bisschen auseinander zu klamüsern, was eigentlich zu Vertrauen dazugehört. Und da gehört dazu, dass man sich wirklich auch, Accountability ist das Wort, das muss ich vielleicht nicht direkt übersetzen, aber Accountability, dass man das macht, was man verspricht, dass man empathisch ist, dass man transparent ist, dass man reliable ist. Mhm. Und jetzt kann man als Unternehmen natürlich überlegen, welche dieser Hebel kann ich besonders gut ziehen, auch aus meinen Stärken heraus, und welche dieser Hebel muss ich mich anstrengen, dass ich nichts falsch mache. Denn es ist so ein bisschen wie so eine Hygienefaktoren-Sache. Ne? Also wenn man jetzt quasi unempathisch ist, kann man Vertrauen zerstören. Wenn man super empathisch ist, ob man jetzt Vertrauen aufbaut, ist eine Frage. Ne? Also man kann keinen Fehler machen erstmal im Endeffekt. Mhm. Aber das Vertrauen baut man auf, indem man ein Partner ist, indem man den Kunden versteht, indem man sich ins Leben integriert.
Aber wir reden von, wenn ich mal das so ein bisschen plakativ oder provokativ sagen darf, das sind sehr, sehr weiche Themen und Targets und Ziele, die wir hier ansprechen. Also es geht um das Vorbildfunktion, es geht um die Wertschätzung, es geht um Vertrauen. Um nochmal auf die Metriken zurückzukommen, diese Messbarkeit, die ja tatsächlich Hard Facts eigentlich gegenüberstehen. Wie schafft man den Spagat als eigentlich dann CX-Verantwortlicher vielleicht auch mal mit Blick ins Unternehmen, da überhaupt ein Verständnis für aufzubauen?
Als CX-Verantwortlicher, wenn es um Metriken geht, möchte ich niemanden mehr was von weich reden hören oder von Soft Factors oder qualitativ. Wenn man irgendwas nicht in eine Metrik übersetzen kann, dann ist es wirklich schwer zu sagen, dass man seinen Job gut macht. Man kann aber auch alle sozusagen weichen Themen in Metriken umsetzen. Zum Beispiel im Thema Vertrauen. Ich kann ja gucken, wie oft, zum Beispiel, wie oft rufen mich Kunden zurück, weil sie nicht sicher sind, dass das, was sie gelesen haben, in der Bestätigungs-E-Mail stimmt. Wie oft habe ich Beschwerden darüber, dass jemand nicht die Accountability übernommen hat? Also jetzt geht es darum, dass man eigentlich alles, was man beobachten möchte, in irgendeine Metrik übersetzt. Und oft ist es eigentlich das, was im Unternehmen dann schon ausreicht, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie ich das messen würde. Und das kann man bei allen diesen Themen machen. Das kann man auch dabei machen, wenn man zum Thema Employee Engagement geht. Sagt man halt nicht, diese Maßnahme ist jetzt auch noch gut für die Mitarbeiter, sondern man sagt, naja, ich denke, von dieser Maßnahme werden wir in der Journey, die Mitarbeiter, die da beteiligt sind, da werden wir wahrscheinlich höhere Zufriedenheit der Mitarbeiter haben. So würde ich das messen. Also man muss immer eine Idee haben, wie man irgendwas messen möchte, denn sonst hat es keinen Effekt. Also wenn es keinen messbaren Effekt hat, dann hat es keinen Effekt, dann bringt es nichts.
Das ist eigentlich tatsächlich jetzt der Tipp von deiner Seite an alle CX-Verantwortlichen da draußen. Schaut, was ihr messen könnt und messt so.
Einfach mutig sein, mal was in eine Metrik umformulieren. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier sprechen, wir können ja sagen, man kann messen, wie oft habe ich gesprochen, wie oft hast du gesprochen, wie oft haben wir gelacht. Man kann ja eigentlich alles messbar machen. Ja. Gibt es übrigens ein Buch, Buchempfehlung, How to Measure Anything.
Ah.
Es ist wirklich, man muss einfach überlegen, was es ist. Es gibt dann auch dieses Konzept dieser KPI-Trees, dass man sagt, ich habe ja ein Ziel, ich überlege, welche Variablen treiben das und das kann ich alles messbar machen. Das Beispiel, das ich immer toll finde dazu, ist Liebe.
Oh.
Bei Liebe würden ja viele Leute sagen, das kann ich nicht messbar machen.
Ja.
Aber was ist denn eigentlich Liebe? Liebe ist Leidenschaft, Liebe ist Freundschaft, Liebe ist miteinander Zeit zu verbringen. Okay. Wenn ich das weiß, kann ich zum Beispiel das Thema Leidenschaft, nehmen wir mal nicht Leidenschaft, das ist zu peinlich, aber nehmen wir mal das Thema Zeit miteinander verbringen. Jetzt kann ich ja anfangen zu sagen, was heißt denn das? Aha, wie viele Stunden verbringen wir eigentlich zusammen, ohne auf unsere Handys zu gucken? Oder wie oft sage ich denn eigentlich meinen Kollegen ab, weil ich lieber mit meinem Mann was zusammen mache? Plötzlich ist es messbar. Das heißt, ich habe ein Konzept wie Liebe in was Messbares übersetzt und internen Leuten damit zwei Sachen gemacht. Ich habe ein Verständnis geschafft, was eigentlich die Faktoren sind, die dazu beitragen. Und ich habe es geschafft, dass Leute sehen, oh, das kann ich doch messen.
Ja.
Das Gleiche gilt für Customer Experience.
Machen wir eigentlich den Bogen dahingehend wieder zurück, dass du eingangs sagtest, dass die Customer Journeys sehr, sehr klare Ziele brauchen. Also man muss sich dessen tatsächlich genau bewusst sein. Was messe ich? Was möchte ich messen? Was ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen?
Genau. Und ich würde sagen, das Witzige, aber eigentlich das Traurige, dass wir wahrscheinlich alle uns einig sind, dass die Customer Journey ein wichtiges Tool ist. Kunden kommen nicht zu uns, weil sie mit uns interagieren wollen. Kunden kommen zu uns, weil sie was erreichen wollen. Dafür gehen sie auf Journeys. Wenn wir ihnen bei den Journeys helfen, kommen sie wieder. Ganz einfache Beziehung. Aber wenn wir mal gucken, was gemessen wird, wertgeschätzt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben in unserer Umfrage geguckt, messt ihr die Beziehungsebene mit dem Kunden? 84% ja, messen wir. Messt ihr Touchpoints, also zum Beispiel einen Anruf, Website, Visit, was auch immer. 87% messen wir. Messt ihr Customer Journeys? 49%. Das heißt, in unseren Metriken wird schon mal klar, dass es eigentlich nicht wertgeschätzt wird. Und nur weniger als die Hälfte der Unternehmen in unserer Umfrage misst Journeys. Interessant, ne? Und dann kommen wir dazu, was müsste man eigentlich dann machen, um Journeys zu messen? Da können wir nochmal ganz kurz drauf eingehen. Journey-Messung kann sehr, sehr einfach sein, indem ich am Ende einer Journey eine Umfrage mache. Ist okay. Wenn das der einzige Weg ist, das zu starten, dann bitte, macht es alle. Fangt damit an. Nicht auf alle Journeys, weil Überflutung, aber auf einige priorisierte Journeys, haben wir vorhin darüber gesprochen, wie wir die priorisieren, Journey-Messung machen. Worauf man aber eigentlich hinausarbeiten muss, ist ein Messsystem, dass man auf Journeys anwendet. Und das Messsystem hat zwei Bestandteile. Es hat Erfolgsmetriken, die messen, ob die Journey erfolgreich ist für Kunden und Unternehmen. Und es hat Signalmetriken, die mir früh zeigen, ob der Erfolg wahrscheinlich erreicht wird. Ich gebe mal ein Beispiel.
Gerne.
Vielleicht
gerne.
Bisschen greifbarer machen. Darlehen. Einfach, ich werde neuer Bankkunde. Ich eröffne ein Konto bei einer Bank. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Das Bankkonto, die Eröffnung des Bankkontos, der Erfolg für den Kunden ist, kurzfristig ein Bankkonto zu eröffnen, mittelfristig den zu benutzen, um irgendwas damit zu machen, langfristig vielleicht sogar finanzielle Sicherheit, sich besser fühlen, Konfidenz und so weiter. Der Erfolg für das Unternehmen kurzfristig ist, der Kunde geht da durch und ruft uns möglichst nicht an währenddessen. Also geringe Cost to serve, der macht einen Bankaccount auf. Mittelfristig, dieses Konto zu dem Konto, wo die Gehaltszahlungen eingehen. Langfristig, der macht auch andere Sachen mit uns, andere Produkte, Darlehen und so weiter. Das heißt, das ist schon mal der erste Schritt, die kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Ziele zu definieren. Für beide Seiten. Dann geht es um die Signale. Wie weiß ich denn früh, ob diese Journey erfolgreich ist? Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal von dem Thema Cost to Serve ausgehe. wenn jetzt der Kunde während der Journey ständig anruft und sagt, ich verstehe dieses Formular nicht, was, wie, was ist der nächste Schritt, was, haben wir ein Problem. Das heißt, es gibt an bestimmten Stellen, kann man messen, wie oft Kunden anrufen wegen Dingen, die eigentlich geklärt sein sollten. Mhm. Das heißt, haben wir als Unternehmen was falsch gemacht. Mhm. Oder man kann sagen, wie viele Kunden sagen denn, wenn sie das Formular ausgefüllt haben zum Beispiel, um jetzt sich und das hinterher steht, war das einfach, ja oder nein? Wie viele Leute sagen, es war einfach? Weil wenn sie es nicht einfach finden, schon im ersten Schritt, dann sind sie sicher nicht am Ende froh, dass sie das Bankkonto mit uns aufgemacht haben. Das heißt, abgeleitet von den Zielen, kurz-, mittel-, langfristigen Zielen, muss man gucken, wo in der Journey sind eigentlich die Punkte, an denen man weiß, das wird nichts mehr mit dem Ziel. Oder wenn wir das haben, wird das was mit dem Ziel.
An das Beispiel angelehnt habe ich an dich die Frage, hast du auch ein positives Beispiel selber persönlich erlebt, wo du sagst, so kann man erfolgreich als Unternehmen diese Ziele tatsächlich und die Erfahrung für den Kunden auch durchführen?
Also auf der, als Analystin bei Forrester sehe ich einige Unternehmen, die sich mit dem Thema Journey, Messung befassen und die da wirklich auch große Fortschritte machen, intern, die Leute mit an Bord bringen. E.ON ist zum Beispiel eins dieser Unternehmen. Es gibt aber noch viele andere, die das machen. Nissan ist eins der Unternehmen, Lloyds ist eins der Unternehmen. Aber als Kundin, was ich sehe, ist ja nur das, was gemessen wird, wo ich mit einbezogen bin. Also ich gehe jetzt bei dem Thema Messung. Genau. Und da habe ich wirklich ein paar Sachen, wo ich jetzt merke, toll, wo ich innerhalb einer Journey, die ich mache, zum Beispiel die Journey, um einen neuen Bläser zu kaufen, wo mittendrin plötzlich eine Frage an mich ist, ein ganz, ganz bestimmtes, dezidiertes Feedback, was sie von mir wollen, an diesem Schritt in der Journey. Zum Beispiel, waren denn die Fotos auf der Website gut genug, um die Entscheidung zu treffen, diesen Bläser zu kaufen oder nicht zu kaufen? Da weiß ich also, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, was genau sie an welchem Schritt fragen wollen und nicht mehr einfach irgendwie hinterher so eine blöde Umfrage schickt, wo mich noch am besten gefragt werde, wie oft ich kaufe, wie alt ich bin, wie viel Geld ich ausgebe, wo ich herkomme und diesen ganzen Sachen, um mal die Daten zu generieren von mir, was natürlich nichts mit meiner Erfahrung zu tun hat. Also das ist sowas, wo ich langsam sehe, aha, interessant, dass eben weggegangen wird von dieser großen Befragung, sondern hin zu mehr dezidierten, spezifischen Fragen an bestimmten, im kontextuell in der Journey. Und da merke ich, aha, da läuft was richtig.
Wenn du jetzt den CX-Verantwortlichen als abschließende Frage für morgen einen Tipp mitgeben kannst, wo sie direkt ansetzen können im Unternehmen. Wir haben sehr, sehr viele Themen angesprochen, sehr komplex auch natürlich, die Herausforderung. Aber morgen ein Tipp, wo können sie starten? Was sollen sie angehen oder sich fragen?
Wer sind meine internen Stakeholder? Und wie ticken die und wie kann ich die unterstützen? Sich also nicht zu fragen, oh, wie kann ich eigentlich meine Wertschöpfung als Customer Experience Verantwortliche beweisen, sondern was wollen die eigentlich? Und da kommen wir wieder zum Thema Journey zurück. Da kann ich nämlich die Journey Map auch benutzen und mal so eine interne Journey mappen. Wie trifft ihr mal eine Entscheidung? Zum Beispiel, wie wird ein neues Pricing festgelegt? Wo bin ich da eigentlich involviert? Und warum bin ich da involviert oder bin da nicht involviert? Wie leicht mache ich es denn den Leuten, mit mir zusammenzuarbeiten? Also das ist das, was ich denke, dass man die internen Stakeholder nicht nur als vielleicht Hindernisse betrachtet, sondern versucht zu verstehen, was sie erreichen wollen, um dann, was die wertschätzen, um dann durch die eigenen Aktionen dazu beizutragen und sich so einen Platz in dem Wertnetzwerk der internen Stakeholder zu verdienen.
Sehr spannend. Also eigentlich auch die internen Kunden in Gänsefüßchen abholen.
Genau, in Gänsefüßchen, ja.
Ich danke dir, liebe Maxi, für diese wunderbaren Ausführungen und ich hoffe, dass für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch jetzt die ein oder andere wirklich greifbare und inspirierende Informationen und Erfahrungen von Maxi mitnehmen können, um tatsächlich morgen Ihre Kunden, die Frage war, zufriedenzustellen und Ihre Kunden glücklich zu machen. Ich freue mich, dich am 6. Juni am Swiss Customer Relations Forum wiederzusehen und auf deinen wunderbaren Vortrag. Ich danke dir, Maxi, für deine Zeit und deine Ausführungen.
Danke, Maike. Und ich würde mich super freuen, wenn unsere Zuhörer sich melden, diskutieren, sich verlinken mit uns beiden und auch am 6. dann dabei sind. Ich freue mich immer über persönliche Kontakte.
Danke dir.